alle, die dann nachher nochmal fragen, das war ein Innenmeniskus, ist jetzt nicht, es sieht schlimmer aus, wie es ist. Mir geht's gut, ich war eine Woche krankgeschrieben jetzt und jetzt darf ich nur nicht so turnen. Sarah hat gesagt, sie sagt mir, wenn ich jetzt anfange, hier rumzuhüpfen, das geht gar nicht. Gut, aber ich freue mich jetzt mit euch hier zu sein und wie gesagt, ein mega spannender Text, den wir hier vor uns haben. Josua Kapitel 3 und 4 schauen wir uns heute an. Wir haben ja diese Serie Josua unerschrocken und ich finde, das passt hammermäßig. Und ich hoffe, es hören sich viele Leute nachher noch die Predigt an. Viele sind im Urlaub, gerade jetzt im Moment, sind unterwegs, sind ja Ferien jetzt, aber nichtsdestotrotz. Und das Thema heute hat was mit Unerschrockenheit zu tun und mit Verantwortung zu tun, in die wir reingestellt sind. Und ich habe euch mal einleitend so zwei Personen mitgebracht, die jetzt auch durch die Presse gingen die letzten Wochen, vielleicht auch Monate, dass es manchmal echt erschreckend ist, was mit Leuten passiert, die Verantwortung übernehmen und was da für ein Ruf da ist. Ich bringe euch nur mal ein Bild mit, ja. Ihr kennt sie alle, die liebe Frau Nahles. In der Kieler Nachrichten stand vor 3 Tagen Folgendes. Sie hat nach 14 Monaten hingeschmissen. Ja. Sie hat versucht, diese erodierende SPD wieder aus dem Keller zu holen. Und es hieß da Folgendes. Wie die SPD mit ihrer Chefin umgegangen ist, war unanständig. Ausgerechnet die Partei, die den menschlichen Umgang im Arbeitsleben als ihr Magenkern begreift, hat ihre Vorsitzende übel gemobbt und eiskalt abgesägt. Ja. Ich habe euch noch jemand mitgebracht. Wer weiß, wer das ist? Oh, wer weiß es? Laut. Ihr habt es schon ganz vergessen. In Stuttgart vergisst man schnell die Trainer, ja, und wendet sich immer Neues zu. Das ist der Markus Weinzierl, der rausgeschmissen wurde, ehemaliger Trainer. Und er hat kurz vor dem Rauswurf Folgendes gesagt: Es reicht. Immer sind die Trainer schuld. Selbst wenn ein Spieler über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt, das war der Santiago Ascasibar, bin ich eigentlich schuld an allem. Ja, und Trainer, das ist ja so typisch, oder? Wenn die Spieler gut sind, dann freuen sich alle, wie gut die Spieler sind, wie gut die Mannschaft ist. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist halt der Trainer schuld, den schmeißt man halt eben dann raus. Ja. Bauernopfer. Ja, ich habe euch diese zwei mitgebracht, weil es geht so ein bisschen darum, was hindert uns vielleicht manchmal auch Verantwortung zu übernehmen. Es geht heute auch darum, die Füße sich nass zu machen. Ja? Und warum macht man sich die Füße nicht nass? Israel, kurz Rückblick, wir befinden uns hier eigentlich vor 4000 Jahren. Israel hat die Befreiung aus der Sklaverei erlebt, 40 Jahre in der Wüste unterwegs und sie warteten auf den Zeitpunkt, das Land einzunehmen, das Gott ihnen versprochen hatte. Übrigens nebenbei, ich sage das immer wieder ganz gern, ja, dieses Land wurde Israel, den Juden, vor 4000 Jahren zugesagt, von Gott versprochen und so lange gehört ihnen das Land, ja, auch wenn sie zwischendurch rausgeschmissen wurden. Aber das ist das Land, was Gott ihnen anvertraut hat. Das mal nebenbei bemerkt. Ja. Wir haben im Kapitel 1 gesehen, Josua, da war die Message, Moses tot, aber Josua lebt. Und die Message für uns war, Josua ist tot, aber du lebst. Wir leben in unserer Generation. Das heißt, Gott hat niemand anders, Gott hat nur uns. Und dann haben wir im Kapitel 2 von der Rahab gehört, eine Frau, die ein Stigma hatte. Ja, du magst ein Stigma haben aus der Vergangenheit. Irgendwas, was dich bewegt, wo du den Eindruck hast, ja, ich kann doch nicht. Und Gott hat dich genau im Blick. Auch das war, fand ich, eine ganz prophetische Botschaft für viele von uns. Hört euch die Sachen an. Ich glaube, Gott hat da wirklich was ganz Besonderes für euch, für uns. Und heute gehen wir über den Jordan. Ja? Über den Jordan gehen. Das ist ja so eine übertragene Bedeutung und das haben wirklich Christen erfunden, die meinten damit, wenn man stirbt und man geht ins gelobte Land. Deswegen, der geht über den Jordan. Das gilt auch für uns heute, ja, das ist wirklich so. Es gibt ein Leben nach dem Tod und ein richtig gutes Leben für Menschen, die Jesus, die Gott vertrauen. Wir leben ewig. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, du musst nicht sterben, wenn du Verantwortung übernimmst, ja. Du musst nicht über den Jordan. Verstehst du? Das ist so ein bisschen im übertragenen Sinne. Wenn du unerschrocken bist, musst du nicht sterben, sondern über den Jordan bedeutet, Gott hat ein gelobtes Land für dich, auch hier. Gott hat einen Plan für dich. Gott ist da dran und das ist was Schönes. Für ihn das zu tun, was er für dich vorhat. Und wir schauen uns jetzt mal diesen Text an. Ich habe jetzt ganz bewusst einen Ausschnitt nur genommen aus dem Text und ich sage Kapitel 3 und 4. Einfach, damit wir das zusammenfassend uns anschauen und ich hoffe, wir bekommen alle das Big Picture jetzt mit. Wir lesen mal im Kapitel 3, Vers 1, da steht, da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Ja, die Situation, das ganze Volk, über 2 Millionen Menschen stehen dort am Ufer des Jordans und sie sollen schauen, wie die Führer des Volkes, also die Priester und auch die 12 Stammesführer der verschiedenen Stämme, nach vorne treten ins Wasser mit der Bundeslade. Die Bundeslade, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wurde damals fotografiert. Kennt jemand die Bundeslade? Woher die ist? Aus einem Film. Indiana Jones, ganz genau. Ich finde, er hat sie gut getroffen, unser lieber Regisseur, wie heißt er noch gerade? Ja, Spielberg, genau, ein Jude. Ich finde, er hat die Bundeslade sehr gut getroffen. Also die sieht richtig cool aus. Ich denke, so ungefähr hat sie auch ausgesehen, wenn wir die Beschreibung lesen. Das war die Bundeslade. Die Bundeslade war ein Behälter aus Akazienholz, überzogen mit Gold. Und in dem waren unter anderem die 10 Gebote. Und die stand im Inneren des Zeltes der Begegnung. Einmal jährlich, also an Yom Kippur, am Großversöhnungstag, ging der Hohepriester in dieses Allerheiligste, besprengte das mit Blut, um so die Versöhnung mit Gott zu symbolisieren. Und es war nur ein Symbolisieren. Und wir wissen heute, viele tausend Jahre später, was das bedeutet. Obendrauf ist der sogenannte Sühnedeckel oder man sagt auch der Gnadenthron mit diesem Cherubim. Ja? Und da wird deutlich, hier wird die Verbindung hergestellt. Das heißt sogar, dass der Priester Mose stand dann auch mal, das heißt, er stand so zwischen Bundeslade und Gott redete durch die Lade zu ihm. Und die wurde mit Blut besprengt. Und für uns ist das natürlich ganz klar, die Erfüllung sehen wir im Neuen Testament in Jesus. Jesus hat sein Blut vergossen. Das war das letzte Lied, was wir eben gesungen haben. Jesus kam auf die Erde, um uns zu erlösen. Und er hat sich hingegeben. Er starb für uns. Er starb für unsere Schuld, für unsere Sünden, damit der Zugang zu Gott frei ist. Und das symbolisierte Gottes Gegenwart. Und so mussten sie mit dieser Bundeslade sich in den Jordan stellen. Und hier heißt es, sie mussten 3 Tage warten und schauen, was mit der Bundeslade passiert und nachher folgen. Also das ist eigentlich auch die Agenda für uns Gläubige. Wir warten auf Jesus, wir haben dieses Jahr betende Gemeinde und wir folgen ihm. Und es war auch wichtig, dass alle diesen Blick frei hatten. Es heißt hier im Vers 4, wenn ihr weiterlest, doch soll zwischen euch und der Bundeslade ein Abstand von 2000 Ellen sein, also 1 Kilometer. Kommt ihr nicht zu nah, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Also 1 Kilometer Abstand, alle stehen da am Ufer, also sicherlich gerade nicht alle einen freien Blick bei den vielen, vielen Menschen, aber zumindest vielleicht auch die Verantwortlichen und die halt eben vorne standen. Sie sollten sehen und schauen, was passiert. Das ist übrigens auch ein interessantes Bild für Nachfolge. Ja? Zuschauen, beobachten, wie andere vorgehen und nachfolgen. Oder Jesus nachfolgen, der Lade folgen. Im Vers 5 heißt es dann, und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch ein Wunder tun. Heiligen, da steht das hebräische Wort Kadas. Und Kadas heißt reinigen, ablegen, absondern. Also bevor dieses Wunder, die Bewegung geschehen konnte, musste dieser Abstand abgebaut werden. Versteht ihr? Die mussten auf Abstand sein, nicht nur damit sie sehen konnten, was da läuft, sondern weil die Bundeslade ja Gottes Heiligkeit repräsentiert. Und deswegen sagt Josua: Und jetzt heiligt euch. Leute, legt ab, was euch irgendwie hindert, Gott zu begegnen. Und das ist auch wieder so ein Prinzip. Gott will Wunder tun. Gott wollte damals Wunder tun. Gott will heute Wunder tun. Gott will Wunder durch dich tun. Aber Gott kann nur Wunder tun, wenn sozusagen der Kanal frei ist, wenn da was offen ist. Verstehst du? Und wenn da was zwischen dir und Gott steht. Heiligen heißt sich absondern, ablegen und sagen: Gott, wenn da irgendwas zwischen dir und mir steht, dann nimm es weg. Und dann gemeinsam auf die Lade fixiert sein. Ja? Im übertragenen Sinne gemeinsam auf Jesus fixiert sein. Und wenn Menschen das tun, dann macht das was mit ihnen und dann macht das was mit dem Umfeld. Schaut mal, was in Vers 7 steht. In Vers 7 heißt es dann weiter: Der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Also, Menschen um uns herum erfahren, dass Gott handelt, dass Jesus lebt, dass seine Wege zum Erfolg führen und sie werden Jesus groß machen. Darum geht es. Es geht nicht um Menschen verehren, sondern es geht darum: Hey, schaut, was hier passiert. Schaut, hier ist Gott at work. Hier ist Gott am Ball. Jetzt passt mal auf, was passiert. Und Menschen um uns herum, hier sind hier eine relativ kleine Schar, aber ihr seid morgen wieder im Alltag. Da, wo ihr seid, vielleicht habt ihr noch Urlaub oder so, aber irgendwie sind wir wieder im Alltag, in unserer Nachbarschaft und Menschen beobachten uns. Und das Ziel ist, dass Menschen, wie es hier heißt, Gott groß machen, aber natürlich auch, das macht auch was mit uns. Ja? Wir dürfen Vorbilder und Leiter sein für andere. Dass wenn sie uns sehen, sie spotten vielleicht, sie sagen vielleicht: Was macht denn der Fromme da schon wieder? Aber irgendwas macht das mit Menschen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Josua, dich groß machen. In 4 Vers 14 heißt es später: An diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor den Augen von ganz Israel. Leute, lass uns da im Glauben echt vorwärts gehen. Gott gebraucht sein Volk, seine Gemeinde. Heute treffen sich viele, viele Christen in ganz Stuttgart, in der Region, in ganz verschiedenen Gemeinden. Und wir sind nicht ein kleines Volk, wir sind ein relativ großes Volk. Und Gott tut was durch dich, durch deine Geschwister, hier in der ganzen Region. Und da passiert was. Wir sind, heißt es im Neuen Testament, ein Brief, gelesen von jedermann. Und dann heißt es hier im Kapitel 3, Vers 5: Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr bis an das Wasser des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Also da sollten sie jetzt vorwärts gehen, sie sollten sich da reinstellen. Das ist übrigens der Vers 8, da steht Vers 5. Habt ihr das gemerkt? Hammer, ihr habt eine Bibel dabei, das ist richtig gut. Also die Priester gingen vorwärts und dann lest ihr in Vers 12, lesen wir jetzt nicht, auch die 12 Stämme Verantwortlichen mussten vorwärts gehen. Und in Vers 13 heißt es dann: Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das Wasser fließt ab und da oben irgendwo gibt es eine Mega-Überschwemmung. Ja? Keine Ahnung, was da alles passiert ist. Aber hier passiert ein Wunder. Wir erinnern uns, es gab ja schon mal ein Wunder vor 40 Jahren. Da hatte sich das Meer geteilt. Ja, aber da hatten sie erst gewartet, bis das Meer sich teilt und sie gingen dann vorwärts und hier mussten sie erst mal ins Wasser reingehen. Also ein bisschen anders. Ja? Und in Vers 15 heißt es dann weiter: Und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand ins Wasser tauchten, der Jordan war überall über die Ufer getreten, während der ganzen Zeit der Ernte, also Ausleger sagen, es war Regenzeit, der Fluss war ungefähr 1 Kilometer breit, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Arafa hinabfloss, zum Salzmeer, also zum Toten Meer hin, nahm ab und verlief sich völlig. Und das Volk ging hinüber vor Jericho. Vers 17: Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Und jetzt dürft ihr noch lesen im Kapitel 4, Vers 18, da ist dann noch das Finale. Und als die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen und die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten, da kehrte das Wasser des Jordan wieder zurück in das Flussbett und trat über all seine Ufer wie zuvor. Ein Megawunder. Ein Megawunder, was hier passiert. Natürlich, glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Vielleicht hast du ein Problem damit. Aber Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Für Gott ein Klacks das Ganze hier. Und es war ein Wunder. Und wir werden auch gleich sehen, das war nichts Außergewöhnliches und deswegen sollten Sie sich das merken für alle Generationen. Das ist dann im Kapitel 4, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Grundsätzlich ist mein Thema heute unerschrocken. Das ist ja eigentlich unser Überthema. Ja? Unerschrocken. Und Unerschrockenheit sehen wir hier bei den Priestern und bei den Leitern. Ja, die mussten vortreten, die mussten Verantwortung übernehmen. Stell dir vor, sie wären nicht vorgetreten. Stell dir vor, sie hätten gesagt, also Josa, ich bitte dich. Wir stellen uns jetzt ins Wasser, machen uns die Füße nass, das ist allein schon, ja, wir als die Priester, und dann stehen wir da und haben uns die Füße nass gemacht. Wir stehen doch völlig bedeppert da, oder? Wenn da nichts passiert. Und stell dir wirklich vor, sie wären vorgetreten, und es wäre nichts passiert. Ja, da sieht man es mal wieder. Ja. Die wandeln nicht mit Gott, da ist Sünde irgendwie. Ja, das, also vielleicht besser. Ja, Josua, vor 40 Jahren war das aber anders bei Mose. Da hat sich erst das Meer geteilt. Also Josua, hast du da genau hingehört? Wir warten mal lieber, oder? Nein, klare Anweisung, ihr geht ins Wasser. Und wisst ihr was? Verantwortung übernehmen bedeutet manchmal Risiko. Wir haben ja einige in der Chapel oder viele vielleicht auch, die Führungsaufgaben haben. Wer von euch hat im Beruf Leitung oder Führungsaufgabe? Sei es über Kinder, über Erwachsene, vielleicht mal Hand hoch. Wow, schon ganz schön viel, oder? Und andere sind vielleicht noch am Weg dahin, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist stark, als Gruppenleiter in der Firma, als Selbstständiger, als Arzt, als Lehrerin, als Sozialpädagogin. Und da musst du dir oft die Füße nass machen, wenn du Verantwortung übernimmst. Und ich denke, auch hier in der Gemeinde haben viele Verantwortung. Wer von euch hat hier eine Leitungsfunktion in irgendeiner Form? Vielleicht auch da mal Hand hoch. Auch einige. Vielleicht mal einen kräftigen Applaus für die Leute, die hier Verantwortung übernehmen. Für Leiterschaft, für Verantwortung muss man ein Stück weit unerschrocken sein. Ich habe da vor ein paar Tagen mal nachgelesen auf der Seite mehrführen.de. Da sind so, man kann ja alles heute nachlesen, ja, mehrführen.de, ich finde die Seite so interessant. Da stehen so ein paar Punkte, also so 7 Punkte, ich nehme die mal hier raus, unter welchem Oberthema, was wichtig ist für Führungskräfte. Führen, Entscheidungen treffen, kommunizieren, motivieren, fair und berechenbar sein, Vertrauensperson sein, klare Werte vermitteln, dickes Fell haben und Gelassenheit. Gelassenheit fehlt mir manchmal. Einfach gelassen sein. Ja? Und das heißt nicht selten die Füße nass machen. Unerschrockenheit. Aber wisst ihr, ich frage mich manchmal, warum wir uns doch manchmal, vielleicht auch gerade unter Christen, scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Woran liegt das? Warum gibt es so viel Erschrockenheit vor Verantwortung? Nun, jetzt könnte man sagen, hast du dir doch eben selbst gegeben in der Einführung, oder? Was passiert denn mit Leuten, die Verantwortung übernehmen? In der Welt und vielleicht manchmal auch bei Christen. Jetzt schau dir nochmal das Bild an. Ja? Da stehen 2 Millionen Menschen am Ufer. Ich meine, das war eine Anweisung von Gott, ja, ganz klar. Wie das da. Aber nur mal so das Bild. Da stehen 2 Millionen Menschen am Ufer. Und so ein paar Hansels, die machen sich die Füße nass. Und alle schauen zu. Ja, so könnte man sie jetzt auch mal rumdrehen. Und ich denke, manchmal ist es auch so in unserer Welt. Allein schon symptomatisch. Ja, das ist ja schon fast so ein Running Gag, dass die SPD keinen neuen Verantwortlichen findet für die Partei. Keiner hat Bock auf den Job. Woran liegt es? Vielleicht an dem? Vielleicht sind viele erschrocken vor den Herausforderungen, weil sie nicht im Zielfeuer der Kritik stehen wollen oder weil sie Angst vor dem Ruf haben. Den hat man ja auch schnell weg, Autorität zu missbrauchen, weil wir das ja auch erleben. Oder weil sie selbst schon erschrocken waren vor Verantwortung. Ich wollte euch mal ein bisschen reinnehmen in meine eigene Geschichte. Auch wenn es jetzt wieder so eine Old Story ist, ja, von früher, aber das macht ja was mit uns, was wir früher erlebt haben. Und vielleicht kann der eine oder andere sich damit auch ein bisschen identifizieren. Ich für meinen Teil wollte nie Leiter werden. Ich wollte nie Verantwortung übernehmen. Das kommt, ich habe mal so nachgeforscht, wo das angefangen hat. Hey, ich habe viel negative Leitung erlebt. Ich weiß, dieses Wort Missbrauch, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht als eine Keule benutzt. Aber ich kann jetzt sagen, mit dem, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, dass ich von unserem Dorfschullehrer seelischen Missbrauch erlebt habe. Auch teilweise körperlich. Er hat mich einmal, nach dem Schwimmen wollte ich nicht aus dem Wasser rausgehen, und hat mich so lange getaucht, dass ich seitdem panische Angst habe, zu lang unter Wasser zu sein. Und mehrere Dinge. Ich kam einmal nach Hause, waren mir die Ohrläppchen, die waren beide halb abgerissen, weil er immer das Ohr so rumgedreht hat. Und dann auch seelisch. Also das war richtig, richtig krass. Und dann sagst du dir, ich will niemals Verantwortung übernehmen. In der Lehre, ja, das war noch oldschool, Lehrlinge waren damals, bei uns hieß das Seustifte. Ja, also die wurden echt vor der Kundschaft absolut runtergesaut. Und ich hatte so einen Ausbilder gehabt. Und dann nachher die Bundeswehr, das gibt es ja auch heute nicht mehr. Ja. Da ging es dann auch richtig zur Sache. Also viele negative Erfahrungen gemacht, auch später im Dienst, hier und da, auch in christlichen Bereichen. Dass ich immer gesagt habe, sorry, ich will nie Leiter werden, bleib mir weg davon. Am besten halte ich mich bei diesem Thema auf Distanz. Und plötzlich war ich selbst Leiter. Es ging relativ schnell und du denkst, wo bin ich jetzt? Und dann stehst du da. Und dann hast du einen Anspruch. Und mein Anspruch war damals, ich möchte es anders machen. Ich möchte das in Demo tun. Ich möchte authentisch sein. Ich habe mich am Anfang, ich weiß, die ersten Jahre in der Gemeinde im Dienst sehr zurückgehalten. Da kam mal jemand auf mich zu und sagte, Roland, Gott hat dich hier reingestellt, um zu leiden. Und dann tut es auch. Ja, aber ich will doch nicht, dass die Leute bla 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 bla. Und dann hat Gott mir plötzlich, dann lief mir mein, also biblischer Unterricht, heute sagt man, oder Konfi oder was auch immer, ja, dann kam mir mein Konfirmandenspruch, ich schlage meine alte Bibel auf und ich habe euch den mal mitgebracht. Alte Dokumente, ja, das war noch lange vor eurer Zeit, wo die meisten hier überhaupt gelebt haben. Und das war mein Spruch. Und das war so ein Reden Gottes in mein Leben. Da heißt es in 2. Mose 14, Vers 13, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Das war übrigens dann vor dem Roten Meer, was ich dann teilte. Und das hat Gott mir gesagt, sagte, Junge, ich habe dich da reingestellt, jetzt geh auch. Und wir lesen jetzt hier in Vers 15, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten. Der Jordan war überall über die Ufer getreten. Hey, mir kam das so oft vor im Dienst, den Eindruck zu haben, du stehst im Wasser und es passiert nichts. Das Wasser ist über die Ufer getreten. Was soll denn hier gehen? Als wir am Anfang hier ankamen nach Stuttgart, das fühlte sich an wie so ein reißender Strom. Und dann ich stehe hier mit Sarah im Flussbett und sie hat das Baby, frisch geschlüpfte Baby Lukas am Arm, ja, und der kleine 5-jährige Dario. Und du stehst da im Wasser und denkst, was passiert hier? Was passiert hier? Ohne Geld, ohne Freunde, ohne irgendwelche sichtbaren Beweisen. Ich will jetzt nicht auf die Mitleid, nicht hier auf die Tränendrüse drücken, aber einfach mal so das nachzuvollziehen, wie es mir damals gegangen ist und wie es vielleicht dem einen oder anderen von euch geht. Und dann hast du den Eindruck, du bist am Kohlenschaufeln, während deine Alterskameraden schon, die fahren schon ihr schönes Auto, die haben schon ihr Eigenheim, denen geht's gut, ja. Und du stehst da und denkst, Gott, was soll das? Und dann siehst du, wie das Wasser weicht und der Durchgang frei wird. Und du gehst los und Leute folgen. Und wisst ihr was? Gott hat mich gefühlt immer wieder erschrocken durch Umstände, die mir gezeigt haben. Und das ist ein wichtiges Prinzip Gottes. Erstmal zu erkennen, wie klein bist du eigentlich. Versteht ihr? Es geht heute oft andersrum. Ja? Du fühlst dich als der große Leiter und du sagst, guck mal, folgt mir. Aber ich habe es genau andersrum erlebt, dass du erstmal sagst, Gott, ich will das eigentlich gar nicht. Und du befindest dich in dieser Situation und das macht dich wahnsinnig abhängig von Gott. Und dann sagst du, aber Gott, es geht nur mit dir und hängst dich voll an ihn dran. Und dann merkst du, du bist bereit, in das Wasser reinzutreten und der Wasserstand sinkt. Und es geht vorwärts, ja. Kapitel 1, Josua, sei stark und mutig. Rahab, häng dein Seil raus. Und so hat jeder seine Geschichte. Das ist meine Geschichte, aber ich weiß, du hast auch eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und das ist auch wichtig, zurückzuschauen, wo gibt es Punkte in deinem Leben? Denk mal nach. Das Wort Denkmal ist ein interessantes Wort. Denk mal nach. Denk mal nach, schau in dein Leben. Und das macht jetzt Gott hier im Kapitel 4. Er gibt den Israeliten zweimal Denkmal. Zwei Denkmäler gibt er ihnen. Das kannst du nachlesen. Kapitel 4, wir werden das jetzt nicht alles lesen. Das ist alles detailliert aufgeführt. Das erste Denkmal, nur mal einfach so, dass wir sehen, wo das rum war. Das erste Denkmal, da sagt er, hey, jetzt geht in den Jordan, nimmt euch Steine aus dem Jordan, also jeder Stammesführer von einem der Stämme Israel, einen Stein und tragt diesen Stein in das Lager, was dann später Gilgal hieß. Ganz interessante Geschichte, was da abging. Und diese wurden da aufgebaut als ein Denkmal. Das zweite Denkmal, das findest du dann im Kapitel 4, Vers 9. Und Josua richtete auch 12 Steine auf mitten im Jordan. Das war das zweite Denkmal. An der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen. Sie sind noch dort bis auf den heutigen Tag. Also mach eine Israelreise und da kannst du die Steine dir dann angucken. Nein, das heißt es natürlich nicht, sondern bis zum Tag der Abfassung, ja, also als es hier geschrieben wurde. Puh, vielleicht sind sie auch noch irgendwo. Weiß es nicht. Ich glaube, sie sind noch nicht entdeckt worden. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Steine, und das ist entscheidend, diese Steine, diese zwei Denkmale, sind dafür da, das lesen wir im Vers 6, Kapitel 4, Vers 6, damit das ein Zeichen unter euch sei. Und wenn deine Kinder künftig fragen und fragen werden, was haben diese Steine für euch, für dich zu bedeuten, dann erkläre ihnen das. Verstehst du? Wir haben unsere Geschichte und es ist wichtig, dass wir unsere Geschichte, es ist deine Story, dass du diese Story auch deinen Kindern erzählst, auch anderen Menschen erzählst. Und es darf tatsächlich eine Erfolgsstory sein. Ich darf heute meine Geschichte erzählen, nicht als Opfer, nicht, oh, guck mal, was man mir alles angetan hat, sondern ich darf sagen, hey, diese Geschichte gehörte zu meiner Geschichte dazu. Und Gott hat das alles gesehen. Gott hatte diesen Missbrauch gesehen und alles andere, aber er hat diese Dinge gebraucht, um etwas in mir zu bewirken. Es hat länger gedauert, bis da Heilung entstanden ist. Bis da Unentschrockenheit rausgewachsen ist. Aber dann zu sagen, Gott, ich möchte es anders machen. Ich möchte es anders machen, zu deiner Ehre. Und es gibt so ein Prinzip, das hat mal jemand gesagt, du kannst nur Verantwortung übernehmen, wenn du selbst unter Verantwortung gestanden bist. Das muss man sich mal merken. Du kannst nur Verantwortung übernehmen, wenn du selbst unter Verantwortung gestanden hast. Ja? Auch das ist ein wichtiges Prinzip. Du lernst ja was dadurch. Wo du das durchgebissen hast und du hast dich gefragt, Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Aber du hast es vielleicht viele, viele Jahre gemacht. Und irgendwann ist der Punkt auch da, dass du sagst, so, ich darf jetzt gehen. Ich bin jetzt freigesetzt. Aber die Lektion, die du gelernt hast, du darfst es anders machen. Du darfst es so machen, wie das hier geschrieben ist. Und diese Denkmäler, die sind ganz wichtig. Der Steinhaufen im Jordan, schaut mal, als die Flut kam, konnte man den Steinhaufen noch sehen? Vermutlich nicht, oder? Er war verschwunden. Das ist ein Bild für einen Vers, wo es in der Bibel heißt, das Alte ist vergangen, Neues hat angefangen. Oder Römer 6, Vers 4, so sind wir nun begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also, dieses Denkmal sollte zum Ausdruck bringen, hey, was alles passiert ist, es ist weg. All diese Dinge, all die Verletzungen, all diese Kränkungen, all die Sünde, all die Dinge, die sind begraben. Und wir dürfen uns immer wieder auf Jesus ausrichten. Übrigens, die Taufe, wir haben bald eine Taufe. Ey, wenn du das noch nicht erlebt hast, ich bin einfach so kühn, das auszusprechen, wenn du das noch nicht persönlich erlebt hast, selbst in diese Fluten einzusteigen, erlaubt mir den Zwischenruf, ein Baby kann das nicht erleben. Und das ist etwas, diese Taufe hier, dieses Steinmal, ist ein Bild für die Taufe. Und das selbst zu erleben, und ich mach das jetzt, bring das jetzt nochmal zum Ausdruck für der sichtbaren, unsichtbaren Welt, es ist abgelegt. Und jetzt darf ich raus und jetzt darf ich ins gelobte Land und jetzt darf ich Verantwortung übernehmen. Das ist das Denkmal 1. Und das Denkmal 2, dieser Steinhaufen in Gilgal, Vers 24, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Dieser Steinhaufen war sichtbar. Also ihr könnt jederzeit dahin gehen, wow, so ist Gott. Das treibt uns an. Das treibt uns an. Gott ist da, er hat das Alte weggenommen. Und er belohnt das, wenn wir bereit sind, im Glauben vorwärts zu gehen. Und deswegen wollen wir Gott fürchten, ihn ehren, ihn an die erste Stelle stellen. Ja? Nach dem Motto, vergiss Denkmal, ja, dieses Denkmal, vergiss niemals, dass meine Hand dich geführt hat. Gott wird im 2. Mose 3, Vers 14, Mose, mega ängstlich damals, erinnert euch vielleicht, als er berufen wurde, er sagt, ich, never. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Und Gott muss fünfmal, ich meine, Gott redet zu ihm. Gott redet verbal zu Mose. Ich meine, ich wäre gesprungen, oder? Gott redet fünfmal, muss Gott Argumente benutzen, um zu sagen, Mose, geh. Nö, ich gehe nicht. Also es ist hochinteressant, wenn ihr diese Geschichte lest. Mose hatte Schiss gehabt zu gehen. Er hatte Angst gehabt, Verantwortung zu nehmen, aufgrund von seiner Vergangenheit, aufgrund von seinem Versagen, was er selbst gemacht hat. Und dann war er bereit zu gehen. Ja, das ist interessant. Und in dem Moment sagt Gott, Mose, und da stellt er sich das erste Mal vor mit seinem eigenen Namen, Yahweh. Ich bin Yahweh. Und Yahweh heißt, der war, der ist, der sein wird. Mose, geh einfach und du wirst erleben, wie ich mit dir bin, wie ich dich führe, wie ich dich segne, wie sich das lohnt, einfach mir ausgeliefert zu sein. Römer 6, 4, das ist der zweite Teil von dem ersten, für das erste Denkmal, da heißt es, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Übrigens, hier gibt es jetzt auch wieder etwas Sichtbares. Mega interessant, also ich bin total begeistert. Ja? Denkmal 1, habe ich eben gesagt, die Taufe. Denkmal 2, das Abendmahl. Im Abendmahl haben wir auch ein Denkmal, das ist hier, Gilgal, das ist der zweite Steinhaufen, kommt immer wieder her und jedes Mal, wenn ihr das nehmt, dann denkt daran, dass ich in euch bin, dass ich in euch werke, dass ich durch euch werke, dass ihr Vergebung habt, dass ihr Kraft habt, die ich euch zugesprochen habe. Letzte Woche, Heiko hat über den Heiligen Geist gesprochen. Wow, das ist so Bombe, oder? Hä? Was meint ihr? Ihr seid richtig begeistert, on fire, ich höre es. Und das Denkmal darfst du heute setzen. Egal, wo du stehst. Wenn du vielleicht bisher noch nie mit Jesus unterwegs warst, ja, mir ist es wichtig, auch hier an der Stelle zu sagen, vielleicht ist das alles fremd für dich. Du kannst heute durch den Jordan marschieren. Du kannst heute ein Signal senden. Du kannst heute sagen, wow, ist das auch für mich? Ja, das ist für dich, für jeden Einzelnen. Und kannst dich ihm ausliefern, kannst mit Jesus leben und ins gelobte Land. Und das gilt auch für uns alle, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der schon lange mit Jesus unterwegs ist. Unerschrocken. Wo gab es Situationen, wo du eine wichtige Entscheidung getroffen hast, um weiter vorwärts zu kommen? Wo hat Gott zu dir gesprochen und du bist ihm gefolgt und das Wasser, was dir am Anfang vielleicht bis zum Hals stand, wich. Ich habe den Eindruck, Gott möchte heute Morgen in einigen von euch etwas Neues anfachen und zwar den Blick zurücklenken auf einen Tag, auf eine Situation. Denk mal nach, und ich möchte gleich auch dafür beten, dass Gott dich dir das in Erinnerung ruft. Ein Denkmal, was vielleicht ganz tief in deinem Inneren drin ist, ein Commitment für Jesus, und dass Gott diesen Bogen schlagen kann und dich zurückführt zu diesem Denkmal und sagt, jawohl, den Rest meines Lebens möchte ich mit dir vorwärts gehen und möchte ich wieder kühn sein und Verantwortung übernehmen. Und das, was mich bisher zurückgehalten hat, das möchte ich hinlegen und möchte das aufarbeiten, vielleicht auch seelsorgerlich aufarbeiten. Ja? Zu sagen, Mensch, da gehe ich jetzt mal ran. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, ich bin ja so, hey, ich habe so eine gesunde Kindheit und alles wunderbar erlebt. Und dann waren da doch Symptome gewesen, ich konnte die nicht einordnen, bis ich mich auf die Spur gemacht habe. Nicht um, ich habe es eben gesagt, nicht um zu sagen, guck mal, was ich da für ein armes Opfer war, sondern um daraus zu lernen, um Vergebung auszusprechen, um heil zu werden, um daraus sogar zu profitieren. Wenn wir mal uns als Gemeinde anschauen, die erste Zeit als Chapel habe ich so den Eindruck, es gab wenig Diskussion und viel Mut. Ja? Wir waren eine kleine Truppe, wir waren alles zusammen gemacht. Das ist halt in einer kleinen Gemeinde einfacher. Wir sind heute größer. Viele Dinge haben sich etabliert. Viele Dinge laufen auch gut. Hey, wir haben viele Arbeitsgruppen, wir haben eine tolle Grafik, wir haben alle möglichen Teams, alles, was da ist. Ja? Und auch Gott versorgt uns, auch finanziell. Und das ist wunderbar, hey, das ist richtig, richtig, richtig toll. Und dabei vergisst man dann aber leicht die Gedenksteine vom Anfang. Als die Versorgung halt nicht da, als der Ruf nicht da war. Gott hätte vor dem Volk her säubern können und sie wären ganz friedlich ins Land gezogen. Nein, er lässt erstmal die Situation zu, er lässt erstmal die Spannung zu. Ja. Vers 6 heißt es, damit das jetzt ein Zeichen unter euch ist, wenn eure Kinder euch künftig fragen. Dieses Zeichen brauchen wir dann, wenn es halt mal schwieriger wird. Und hey, ich wusste schon vor Jahren, dass Gott uns vor Herausforderungen stellen wird, auch als Gemeinde, um uns unerschrocken zu machen. Eine Sache war, dass in den letzten Jahren immer wieder mal so, ich sag mal, so Verleumdungen aufgepoppt sind und du hast plötzlich den Eindruck, was geht denn jetzt ab? Wisst ihr, was für mich die schlimmste Beschuldigung ist, sage ich mal? Machtmissbrauch. Weil ich sage dann, da gehen bei mir alle roten Lampen an, weil ich sage, hey, ich will alles andere als irgendwelche Macht missbrauchen. Wenn das der Fall ist, bin ich gerne weg hier. Versteht ihr? Das ist etwas, was mir zuwider ist. Ich habe es früher erlebt. Und dann kommt plötzlich da zum Beispiel so ein Vorwurf. Und das leben wir ja auch heute. Das gibt es heute. Es gibt es in der Politik, es gibt es in der Wirtschaft, es gibt es im Sport und leider auch in christlichen Gemeinden. Und das ist so, ich glaube, Gottes Herz schmerzt das so sehr, wenn wir nicht mehr Vorbilder sind. Aber wenn das plötzlich im Raum steht, das ist natürlich richtig, richtig heftig. Ja? Aber das Schöne daran ist, wenn du dann unter Gottes Gnade stehst und mit vielen Gesprächen, Gebeten und Tränen merkst, wie Dinge überwunden werden, wie da Heilung steht, das ist wirklich was ganz Tolles. Wie gesagt, das sind oft die Dinge, die uns dann erschrecken, dass wir sagen, ich will nie Verantwortung übernehmen, weil das bedeutet ja auch unter Christen, was da abläuft. Auch hier, kleiner Einschub, lass uns da wirklich als Gemeinde gemeinsam vorwärts gehen. Auch für mich als Pastor bedeutet das, Mose ist mir ein großes Vorbild. Mose war der größte Leiter, der jemals gelebt hat, aber Mose war der demütigste Mensch, der jemals auf dem Erdboden gelebt hat. Und das ist Leidenschaft, dienende Leidenschaft. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sei unerschrocken. Vers 17, und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen mitten im Jordan und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Hey, wisst ihr was? Heiko hat eben die Sache mit dem Gemeindezentrum vorgestellt. Ich glaube, hier passiert was. Das ist so ein Gang über den Jordan. So empfinde ich das wenigstens. Wir setzen uns in Bewegung. Am Donnerstag um 15 Uhr Wir haben nicht um 15 Uhr unterschrieben, wir haben um 21 Uhr unterschrieben. Das Ganze ging 6 Stunden lang. Das war ein ganz, ganz, also der Vertrag muss ja alles genau angeschaut werden und so weiter. Aber gerade weil das so eine Geburt war, es war für mich wie so eine Zeremonie. Ja? Wir gehen jetzt ins Wasser, wir stehen jetzt da und wir gehen in ein neues Land und es wird jetzt etwas passieren. Ja? Die Bundeslade, 3 Tage warten. Bei uns hat es 3 Monate gedauert, von Anfang März. Und wir schauen. Und jetzt glaube ich, dass der Wasserstand sich senkt. Es ist schon ein Gang, ja, wenn man da redet von, das ist ja auch schon, wir reden ja auch von einer Summe da. Versteht ihr? Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, geh mal eben auf die Bank und hol die Kohle raus und kaufen das Ding. Sondern es ist ein Glaubensschritt. Es ist ein Glaubensschritt. Und der Glaubensschritt beginnt jetzt, dass wir gemeinsam das erleben. Und ich glaube, das ist eine mega Chance, dass wir jetzt gemeinsam als Gemeinde, ja, uns bewegen, der Wasserstand sinkt. Ich sage es mal ganz salopp, ja, Wasserstand sinkt, trockene Fußes durch den Jordan, kann ja auch bedeuten, die Schulden sinken, ja, und das ganze Ding wird bezahlt. Und Gott gibt uns den Gang durchs Wasser. Wir haben das schon mal erlebt. Wir hatten damals vor vielen Jahren, das habe ich nicht in meinen Notizen, ich muss auf die Zeit gucken, noch 2 Minuten. Wir hatten vor vielen Jahren in Jordanien ein Projekt unterstützt von dem Pastor Khalil. Ihr erinnert euch vielleicht. Den stand das Wasser bis zum Hals, nicht nur hier. Die standen nicht nur da, sondern bis zum Hals. Sie hatten ein Gebäude gebaut und sie hatten Zusagen von Spenden gehabt und das waren von Amis, ja, also nichts gegen Amis oder so. Aber die haben sich komplett rausgezogen. Und dann kamen wir in Kontakt mit ihnen und wir haben uns zusammengesetzt, unter anderem mit Hilfe für Brüder und haben gesagt, hey, wie können wir denen helfen? Und innerhalb von 2 Monaten, also die brauchten 120.000 Euro, innerhalb von 2 Monaten kamen die ganzen 120.000 Euro zusammen. Durch Leute hier aus der Gemeinde, durch Leute aus dem Netzwerk von Hilfe für Brüder. Und es war so eine Hammergeschichte. Dieses Gebäude steht heute völlig im Segen. Da wird Schulungen gemacht und alles mögliche. Ich habe vor ein paar Tagen noch einen Rundbrief bekommen. Und ich glaube, das genau wird Gott mit uns machen. Und ich bin wirklich gespannt, mit euch gemeinsam hier ins gelobte Land zu gehen. Also jetzt nicht über den Jordan, ihr wisst schon, sondern über den Jordan in das, was Gott vorhat. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Gutes. Und deshalb lasst uns unerschrocken sein. Und das möchte ich mit euch jetzt auch tun, um da wieder den Blick zurückzulenken auf deine Situation. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt aufzustehen. Und ich möchte dir etwas zusprechen aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 2. Und jetzt hör mal genau zu. Und ich mache es wieder persönlich, indem ich aus dem Ihr ein Du mache. 2. Thessalonicher 2, 2 lässt sich ganz einfach merken. 2, 2, 2. Lass dich nicht so schnell in deinem Sinn erschüttern. In deinem Bewusstsein, in deinem Unterbewusstsein. Lass dich nicht so schnell erschüttern. Lass dich nicht erschrecken. Weder durch deinen Geist, durch deinen Verstand, noch durch Wort oder noch durch einen Brief, noch durch Vorwürfe, noch durch irgendwelche Dinge, die dastehen. Das steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Und darum heißt es im 2. Petrus 1, befleißige dich umso mehr, deine Berufung und deine Erwählung festzumachen. Denn wenn du diese Dinge tust, siehe oben, wirst du niemals straucheln. Denn so wird dir reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus und Heilandes Jesus Christus. Und Herr, ich bringe dir meine Schwestern und Brüder, wir kommen gemeinsam vor deinen Thron. Herr, was für eine Ermutigung, dass du uns sagst, hey, Mose ist tot, Josua ist tot, auch du lebst. Und ich möchte dich gebrauchen, wie ich eine Rahab gebraucht habe, wie ich ihr nachgegangen bin. Und ich möchte dich jetzt so einsetzen, wie ich die Priester eingesetzt habe, die mit der Lade ins Wasser gegangen sind. Und ich möchte, dass du jetzt mit mir, erinnert euch, ja, die Bundeslade gleich Jesus, dass du mit mir in das Wasser gehst was auch immer dein Wasser ist. Vielleicht stehst du auch im Wasser. Vielleicht steht dir das Wasser bis zum Hals. Aber dass du weiter schaust auf Jesus, auf mich. Denn ich werde dieses gute Werk, was ich mit dir angefangen habe, es vollenden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Wegen stehst, die ich zuvor bereitet habe, dass du in ihn wandelst. Sei mutig und entschlossen. Fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott. Und ich bete jetzt für dich, wenn dich Dinge abhalten. Vielleicht ist es auch eigenes Verschulden. Vielleicht ist es Sünde. Vielleicht sind es tatsächlich Verletzungen aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du solche negativen Dinge erlebt, die dich bis jetzt prägen. Hey, glaub einfach. Jesus ist da. Er will Heilung schaffen in deinem Leben. Das ist sein Wunsch. Wie er der Rahab nachgegangen ist. Hey, er hat die ganzen Leute nicht mehr gesehen, Jericho. Er ist dieser Rahab nachgegangen. Er ist dahin gegangen. Durch diese Spione, die überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschah, dass sie plötzlich vor dieser Hure standen und mussten um ihren Ruf fürchten. Das war dem Herrn alles egal, um sie zu retten, um ihren Zuspruch zu geben. Und so möchte Jesus dir jetzt neu den Zuspruch geben. Und hier sind einige Leute, die haben Angst, einen Schritt zu tun in Verantwortung. Vielleicht Gemeindeverantwortung. Vielleicht in berufliche Verantwortung. Vielleicht Familienverantwortung. Was auch immer. Und Jesus möchte dich hierdurch ermutigen, dass du auf Jesus schaust. Und wenn Dinge da sind, die dich abgehalten haben, die dich bremsen, dann such dir Hilfe. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Dass du hier bist, um Heilung wirken möchtest in uns. Bitte rede mit Jesus jetzt, da wo du bist. Sag ihm das, sprich das aus vor ihm, leg ihm das hin. Ich weiß, dass der Heilige Geist da in einzelne Leute hineinredet und hab Mut, Entscheidungen zu treffen. Lass dich nicht irritieren von den Nales, von den Weinziels, die Brocken hinwerfen und die übel verleumdet werden. Lass dich nicht irritieren von all den negativen Dingen. Und vielleicht bist du auch in der Verantwortung und du hörst negative Dinge, die über dir ausgesprochen werden, vielleicht sogar Flüche. Lass dich nicht irre machen, sondern schau weiterhin auf Jesus. Und wenn es Dinge gibt, die wirklich im Argen sind, dann bring sie ans Licht. Nimm Reinigung an und Heilung an. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist.